Deutschlandfunk Kultur heute.
Mittlerweile haben sich die Organisatoren der gestrigen Demonstration von den Rechtsextremen, die mit schwarz-weiß-roten Flaggen vor dem Reichstag standen, distanziert. Aber die Bilder sind da und das Erschrecken darüber auch. Dank Twitter konnte man quasi live dabei sein, als die Polizei überrumpelt wurde und nur mit Mühe wieder die Kontrolle über den Eingang gewann. Ganz abgesehen von der Frage, wie eine solch katastrophale Fehlplanung überhaupt möglich sein kann, welche Bedeutung haben solche Bilder für die rechtsextreme Bewegung? Wie wirkungsmächtig sind sie? Wie wirkungsmächtig können sie werden? Diese Frage habe ich vor der Sendung dem Politikwissenschaftler und Historiker Jens Hacke gestellt.
Sagen, es geht vor allen Dingen um Bilder und insofern haben diejenigen, die hinter den Protesten standen, hier einen Coup gelandet und diese Bilder sind für die rechtsradikalen Proteste natürlich sehr, sehr wichtig und umso dramatischer ist es, dass es dazu gekommen ist, denn man kann davon ausgehen, dass das ja die Strategie war. Wenn man das Reichstagsgebäude quasi erstürmen möchte, dann ist das wohl gelungen.
Das Bild der Reichsflagge auf den Stufen des Reichstages, das ist noch einmal eine ganz neue Dimension, obwohl diese Flagge ja anders als die Hakenkreuzflagge nicht verboten ist. Jetzt nochmal zurück in der Geschichte. Wofür stand diese Flagge? Wofür steht sie heute?
Naja, die Flagge ist ja eigentlich eine Flagge, die erst mit dem Bismarckreich verbunden worden ist, die erst im Norddeutschen Bund, also 1867, dann offiziell zur Flagge wurde und dann eben die Flagge des Deutschen Kaiserreiches ist. Und damit können natürlich Rechtsradikale oder Reichsbürger oder all diese Gruppen eine ja von ihnen idealisierte goldene Vergangenheit irgendwie noch einmal ins Bild holen. Ja, sie steht für einen autoritären Machtstaat, für ein Kolonialreich und eben nicht für Demokratie.
Nun sehen wir solche Bilder ja nicht das erste Mal, Rechtsradikale, die die Reichsfahne schwenken. Besteht denn nicht auch eine gewisse Gefahr der Abstumpfung? Also für uns als Leser einer Zeitung von Internetplattformen, gewöhnt man sich an solche Bilder, an Dinge, an die man sich eigentlich nicht gewöhnen darf?
Das ist sicherlich ein Nebeneffekt. In Deutschland hat das vielleicht auch damit zu tun, dass wir in der Bundesrepublik immer stolz darauf waren, einen sehr zivilen Umgang mit staatlicher Symbolik zu haben. Das hat natürlich eine Vorgeschichte. Hier hat man sich lieber auf einen Verfassungspatriotismus berufen. Hier gibt es keine großen republikanischen Rituale, wie meinetwegen in Frankreich oder auch in den USA, wo das ja ganz andere zivilreligiöse Dimensionen hat, wenn man den eigenen Staat feiert. Und gerade weil man in der Bundesrepublik doch relativ defensiv mit Flagge, mit Hymne und all solchen Sachen umgeht, ist man vielleicht auch nicht so gut darauf vorbereitet, dem entgegenzutreten, was uns jetzt heute geboten wird. Und man würde ja sagen, hätte der Staat eine ganz andere eingeübte Ritualpolitik, wie ich es mal etwas unbeholfen nenne, dann würde sowas natürlich auch gar nicht so sehr ins Gewicht fallen.
Wie könnte eine solche Ritualpolitik, wie Sie es gerade genannt haben, aussehen?
Naja, zum Ersten ist es ja auch so, dass die Bundesrepublik nun mittlerweile ja auch schon 70 Jahre oder mehr als 70 Jahre hinter sich hat. Und es gibt ja zu Recht eine Eigengeschichte, die auch ganz anders erinnert werden kann. Und die deutsche Geschichte muss in all ihren Untiefen und in all ihren Katastrophen erinnert werden. Aber man kann ja auch an diese letzten 70 Jahre viel selbstbewusster erinnern. Und das fehlt hier natürlich ein wenig und lässt quasi eine symbolpolitische Flanke rechts weit offen.
Also an die 70 Jahre erinnern ohne Schlussstrich-Mentalität, wenn ich Sie richtig verstehe.
Ja, das geht ja gar nicht anders, denn die letzten 70 Jahre können ja nur erklärt werden, wenn wir uns den Bruch 33-45, wenn wir uns den immer wieder vor Augen rufen. Das ist ja ganz, ganz klar, da gibt es keine Schlussstrichmentalität. Aber gleichwohl kann man doch auch sagen, dass die Bundesrepublik ja in den letzten Jahrzehnten doch auch durchaus Dinge geleistet hat, mit denen man sich identifizieren kann und dass es eine zivile Demokratie ist, die eben auch gewisse demokratische demokratische Rituale einübt und auch zu Recht stolz auf sie sein kann.
Kommen wir von den Bildern mal zur Sprache. Im Tagesspiegel habe ich heute gelesen, da war von einer Erstürmung des Reichstags die Rede, von einem geplanten Sturm. Das ist ja nun auch sehr martialisches Vokabular, auch nicht zuletzt mit der Nazizeit verbunden. Lädt man durch eine solche Sprache das Ganze noch zusätzlich auf? Macht man sich mit der Sprache der Randalierer gemein?
Ja, man kann jetzt Journalisten nicht vorschreiben, welche Begriffe sie nehmen.
Aber ja, also ein bisschen Sensibilität sollte man vielleicht auch mitbringen, oder?
Sollte man haben, das sehe ich genauso. Und ich wäre da auch, man würde die Sache auch viel zu sehr aufwerten. Natürlich ist das ein Coup gewesen, natürlich hat das gestern in den Medien eine große Rolle gespielt. Aber letztlich handelt es sich ja doch um eine Minderheit von sehr, sehr verwirrten Leuten, die ja, auf sich aufmerksam gemacht haben, aber man sollte das nicht jetzt, man sollte nicht auf deren Diktion eingehen. Und da sollte sich vielleicht auch der Journalismus oder sollten sich die Journalistinnen und Journalisten auch immer wieder fragen, inwiefern man diese Dinge auch nüchterner betrachten kann. Wir haben uns immer viel darauf zugute gehalten, dass die Bundesrepublik oder dass gerade auch das Regierungsviertel in Berlin sehr, sehr offen ist. Man kann auf das oder man konnte vor Corona auf das Dach des Reichstages, man kann überall zwischen den Regierungsgebäuden herumlaufen, man kann da sogar demonstrieren. Insofern muss man da vielleicht zu härteren Maßnahmen greifen und muss dann sehen, dass man vielleicht auch die Symbole und die Institutionen des Staates hier ein bisschen respektvoller behandelt.
Sagt der Politikwissenschaftler Jens Hacke, derzeit lehrt er an der Universität der Bundeswehr in München.